Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In den letzten beiden Stunden haben wir uns ausgiebig mit dem Thema Kultur in Wiesbaden befasst. Kulturpolitiker und Kulturschaffende haben sich zu ihren Vorstellungen geäußert. Aber damit nicht genug. Heute geht es noch einmal um Kultur, und zwar mit einem Gast, der alle Seiten erlebt hat und sich nun wirklich auskennt, Margarete Goldmann. Guten Abend, Margarete. Sehr schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend, Jutta.
Margarete, du bist seit 12 Jahren Sprecherin des Arbeitskreises Stadtkultur, einem Zusammenschluss von 34 freien Kultureinrichtungen und Kulturvereinen in Wiesbaden. Und du bist Kulturdezernentin gewesen von 1986 bis 1992. Man kann also davon ausgehen, dass niemand mehr Einblick und Überblick als du hast, was die Kultur in unserer Stadt betrifft. Oder kennst du vielleicht jemanden?
Ja, danke für die nette Einschätzung.
Die Kommunalwahl ist gelaufen. Wer wird jetzt über die Kultur in Wiesbaden bestimmen? Welche Tendenzen sind zu erwarten?
Oh, ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, wir sind alle dabei, das Wahlergebnis erst noch zu verdauen. Ich selber war ja Wahlvorsteherin, auch in einem Wahllokal in Biebrich, und habe dann schon kurz nach 18 Uhr gesehen, wie viele Menschen ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Deswegen hat mich das Ergebnis dann an dem Abend selber zwar nicht überrascht, aber doch sehr mitgenommen, zumal ich den Eindruck habe, dass nicht nur die Alten, sondern auch viele Junge die AfD gewählt haben. Und aus kulturpolitischer Sicht würde ich mal sagen, wie war das möglich? Vielleicht ist zu wenig in Kultur und Bildung in Wiesbaden investiert worden in den letzten Jahrzehnten. Die gesellschaftlichen Zusammenhänge, wegen derer viele jetzt AfD gewählt haben, waren und sind vielen vielleicht doch nicht so ganz klar. Und die Einübung in den Umgang mit gesellschaftlichen Ambivalenzen, mit Spannungen, wenn sich Lebenslagen verändern, wenn Fremde kommt, wenn Fremdes kommt, das ist ja alles das, was man in der Kultur lernen kann.
Genau, das ist nämlich meine Frage. Was bedeutet der hohe Gewinn der AfD für die Kulturszene? Müssen die sich jetzt auch mal Gedanken machen?
Also der hohe Gewinn wird ja nicht dazu führen, dass die AfD in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt wird. Das heißt, sie kann nur aus der Opposition agieren. Aber da werden wir schon erleben, dass die AfD Vorstellungen von Kultur hat, die wahrscheinlich niemand in der Kulturszene Wiesbadens wirklich teilt. Insofern wird das schon sehr spannend werden.
Darüber müssen wir uns jetzt nicht weiter unterhalten, welche Kulturvorstellungen die AfD hat, sondern wir fragen mal, was wünschen sich die Kulturträger von der neuen Koalition, die wahrscheinlich die alte sein wird?
Ja, das weiß man ja noch nicht, ob die neue auch die alte sein wird. Das wird ja natürlich sehr spannend bleiben. Arbeitskreis Stadtkultur muss kulturpolitisch in jedem Fall gerüstet sein, egal wer da regiert. Wir müssen uns im Grunde genommen auch von den jeweiligen politischen Verhältnissen abkoppeln, denn die Kultur muss frei bleiben, so oder so. Ja, was wünschen wir uns? Die Kulturträger wünschen sich in jedem Fall mehr Geld. Das System ist einfach mit viel zu wenig Geld ausgestattet. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal. Wir wünschen uns, dass die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, die dann zusammenarbeiten werden, sich auch darum bemühen, einen gemeinsamen Kulturbegriff zu entwickeln, nicht gegeneinander zu arbeiten. Das ist immer schlecht. Wir wünschen uns, dass mehr Konzepte da sind, mehr Transparenz, eine Verantwortungspartnerschaft mit uns, den Kulturträgern, und eine angemessene Wertschätzung, die sich auch in Geld ausdrückt, für die geleistete kulturelle Arbeit. Das werden wir jedenfalls nochmal formulieren und werden das dann auch den Parteien so übermitteln.
Sobald die sich etabliert haben, tretet ihr in Aktion vom Arbeitskreis Stadtkultur und formuliert eure Wünsche.
Ja, was heißt
etabliert? Und Gesprächsangebote.
Ja, ich denke, also wir werden schon auch denjenigen, die da miteinander verhandeln, für ihre Verhandlungen etwas mit auf den Weg geben. Noch bevor die sich richtig dann in dem Ausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung etabliert haben.
Lass uns doch mal kurz zurückblicken auf das Jahr 1986. Das sind jetzt 30 Jahre her, als du Kulturdezernentin wurdest. Wie war damals dein Selbstverständnis in dieser Rolle?
Ja, ich war damals 34 Jahre alt und mein Selbstverständnis basierte natürlich vor allen Dingen auf meinen Berufserfahrungen. Ich hatte 9 Jahre Berufserfahrung. Ich habe sehr schnell mein Studium abgeschlossen, mein Referendariat an einem Bremer Gymnasium und bin dann direkt in die Erwachsenenbildung Oldenburg, Recklinghausen waren die Stationen. Und mit 9 Jahren Berufserfahrung wusste ich auch, wie man in der Verwaltung arbeitet. Man kannte die politischen Gremien natürlich. Ich hatte auch damals bereits eine Idee von städtischer Kulturpolitik, hatte eine Idee von Stadt, die habe ich auch immer formuliert. Ich habe das dann so gesagt: Die Stadt ist nur so interessant, urban, liebenswert, wie das kulturelle Klima oder wie die Menschen, wie das kulturelle Klima, das in ihr herrscht. Ja, das war sozusagen mein Leitsatz, den habe ich dann, weiß ich noch, beim Kunstsommer 1989 auch vorne in den Katalog reingeschrieben. Also es war sozusagen mein Wunsch, dass verschiedene kulturelle Milieus die Möglichkeit haben, sich zu artikulieren, auch mit künstlerischen Mitteln, miteinander in Kontakt treten, in den Dialog treten, dass Themen, die die Stadt betreffen, von Kulturschaffenden bearbeitet werden. In dem Sinne wollte ich Projekte initiieren. Mir war immer klar, dass Kultur die Kultur in der Stadt ist und nicht nur die Kultur von der Stadt. Und dass die Stadt eben Freiräume für Handlungsfelder bieten muss, Anlässe für künstlerisches Schaffen. Schon damals war das Ziel, Geld ins System zu bringen und Planbarkeit herzustellen.
Wie sah denn die kulturpolitische Situation Mitte der 80er in Wiesbaden aus?
Ja, Mitte der 80er, das muss man sich nochmal zurückrufen. 1986 war ja das Jahr von Tschernobyl, die deutsche Grenze war noch nicht auf, wenn ich das mal persönlich festmachen darf. Hendrik Schmehl und Christoph Maljura waren damals noch im Kindergarten, also das ist, finde ich, auch mal ganz witzig. Es war bei der Wahl 1985 das erste Mal ein rot-grünes Bündnis zustande gekommen als Ergebnis der Wahl und nicht nur in Wiesbaden übrigens, sondern bundesweit waren die ersten rot-grünen Bündnisse auf der kommunalen Ebene. Mein Vorgänger Professor Bertram, an den sich manche vielleicht auch noch erinnern, hatte vor allem ein Interesse am Staatstheater und den Maifestspielen. Henry Gerster, der ja lange die Stadtbibliothek geleitet hatte, war Kulturamtsleiter und saß da ja auch mehr oder weniger alleine. Es waren vielleicht 4 Leute, die im Kulturamt arbeiteten. Die SPD hatte dann 36 Sitze und die Grünen davon 6. Das war, ist so ein Hinweis auch auf die Kräfteverhältnisse damals. Das kulturpolitische Klima war stark geprägt, wie heute noch, von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, also vielen Organisationen. Aber im Rathaus gab es natürlich auch wichtige Kräfte. Einmal unser damaliger Oberbürgermeister Achim Exner, der der Kultur immer sehr, sehr verbunden war. Wir hatten einen Kulturausschussvorsitzenden, Dieter Belz, der sich sehr, also von der SPD, der sich sehr darum bemühte, dass man sich im Kulturausschuss einig war. Das gelang ihm auch. Und ich erinnere mich an einen Satz von unserem damaligen Stadtkämmerer Oedekoven, der mir sagte: Frau Goldmann, Kultur, das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt in Wiesbaden. Wir haben so schöne Fassaden. Ist mir in Erinnerung geblieben. Ist jetzt vielleicht nicht ganz wörtlich, aber so war das.
Aha, das hast du anders gesehen, ja.
Ja, das musste ich anders sehen, weil einfach so viele Kulturtreibende dann auf mich zugekommen sind und etwas von mir erwartet haben.
Wie würdest du das kulturelle Klima in Wiesbaden damals beschreiben im Gegensatz zu heute?
Ja, da muss ich einfach mal was zitieren. Und zwar habe ich da noch mal einen Beitrag gefunden von Bruno Russ. Dr. Bruno Russ war damals im Wiesbadener Kurier der Feuilletonchef. Und er schrieb 1985, es ist immer wieder dasselbe. Vorsätze, Bekundungen, Beteuerungen, Krokodilstränen von allen möglichen Seiten. Und unterdessen sterben die Theater. Untätigkeit wird verbal aufgequirlt. Man möchte sich an dem Spiel nicht mehr beteiligen.
Das hat er vor 30 Jahren geschrieben.
1985, genau.
Ja, und heute ist es ganz anders, ja?
Ganz anders würde ich das jetzt nicht sagen, aber es ist schon, es hat sich schon sehr viel getan. Ja.
Es hat sich, also das, was Bruno Russ geschrieben hat, das ist historisch und es hat sich viel verändert. Ja. Das müssen wir ja mal ganz klar hier machen.
Ja, es hat sich damals schon, es fing ja schon in meiner Zeit, fing eben viel an. Ich erinnere mich noch, dass im Staatstheater Klaus Leininger kam, der Karl Arrhenius mitbrachte, die Musiktheaterwerkstatt mitbrachte. Und der kam auch aus dem Ruhrgebiet, hatte da das Musiktheater Gelsenkirchen nach oben gebracht. Das war einfach eine sehr spannende Besetzung.
Und du, Schwung, mit ihm. Ja. Über die Jahre als Kulturdezernentin werden wir nachher noch ausführlich sprechen, über deine Jahre als Kulturdezernentin. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause mit Musik.
Genau.
Alle Stücke in dieser Sendung hast du ausgewählt und du sagst uns auch, was und warum.
Ja, und das erste Stück, das steht nämlich ganz in engem Zusammenhang mit Klaus Leininger und Karl Arrhenius, die mir sehr die neue Musik nahegebracht haben. Und ich war dann eingeladen 1990 zu einem Konzert des Vereins der Künstler und Kunstfreunde. Die heißen heute die Kammermusik Wiesbaden. Und die hatten das Mandelring-Quartett zu Besuch. Und die spielten eine Musik von Berthold Goldschmidt, einem jüdischen Komponisten, der ins Exil nach London ging. Und aus dieser CD, die ich mir dann nämlich im Anschluss an das Konzert gekauft habe, spielen wir jetzt aus seinem Streichkonzert ein Stück aus dem Finale.
Berthold Goldschmidt, Finale. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Margarete Goldmann. Margarete, lass uns doch bitte mal in deine Biografie zurückgehen, und zwar in die 70er Jahre. Du hast in den 70er Jahren studiert und im Kulturbereich gearbeitet. Das waren bewegte Zeiten damals. Die sind allen, die sie miterlebt haben, in nachdrücklicher Erinnerung. Damals gab es Menschen, die weg wollten von dem offiziellen Kulturbetrieb und eine Kultur für alle von allen propagierten. Was hieß das genau?
Also der Slogan Kultur von allen für alle stammt von Hermann Glaser, der zu dem Zeitpunkt Kulturdezernent der Stadt Nürnberg war. Kultur für alle war der Slogan von Hilmar Hoffmann, der zu der Zeit Kulturdezernent der Stadt Frankfurt war. Ob die vom offiziellen Kulturbetrieb alle weg wollten, würde ich nicht sagen. Sie wollten aber, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, an diesem teilzuhaben. Und das in sehr unterschiedlicher Weise. Hilmar Hoffmann hat ja gesagt, jeder soll unabhängig von seinem Portemonnaie oder auch wie weit der Weg entfernt ist und was er für Schichtarbeit hat, am Kulturbetrieb teilnehmen können. Hermann Glaser hat diese Fragen sehr viel differenzierter beantwortet und hat gesagt, es muss auch soziokulturell etwas anderes geschehen. Wir müssen Kultur mehr in die Stadtteile bringen. Wir müssen den Menschen selber eine Stimme geben. Er ist ja auch derjenige, der den Begriff der Soziokultur geprägt hat. Und insofern bin ich eher immer ein Anhänger von Hermann Glaser gewesen als von Hilmar Hoffmann. Aber das würde jetzt zu weit führen, darüber sich weiter auszubreiten. Was aber eine spannende Frage ist. Weil Kultur für alle ist in Erinnerung geblieben, weil es natürlich so schön kurz und knapp ist. Und da sagt jeder natürlich, ja klar, Kultur für alle. Aber was eigentlich wirklich dahinter steckt, das sollte man unter heutigen Bedingungen wirklich nochmal intensiv diskutieren. Aber nicht heute.
Nicht heute, nicht hier und heute. Aber es war ja damit gemeint, eben auch ein neues Kulturverständnis, eben weg von der Hochkultur, von der klassischen Kultur, die auch unterstützt wurde und gesponsert und so weiter. Und für die anderen war da nichts mehr übrig. Ne? Und da gab es ja doch viele Radikale, die gesagt haben, das muss jetzt alles ganz anders. Zu denen hast du ja auch mal gehört.
Ja, ich war in meinem Studium, ich habe ja an der Kunsthochschule in Braunschweig studiert und da haben wir in der Tat mit dem AStA unserer Hochschule als Studierende ein Arbeiterkulturfestival in der Stadt ausgerichtet mit über 80 Veranstaltungen. Wir wollten einfach aus dem Unibetrieb raus und haben dann Tonsteine, Scherben, die waren ja damals so die Rockband eingeladen. Wir haben die Theatermanufaktur Berlin eingeladen für Theatergruppen, der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt und so weiter, Liedermacher, und haben die ganze Stadt bespielt. Und es war uns ein großes Anliegen, dass auch die Industriearbeiter dazu kommen. Ich weiß noch, dass ich dann morgens um 5 aufgestanden bin und vorm Werkstor Handzettel verteilt habe für dieses Festival. Das waren natürlich umwerfende Erfahrungen, die mich sehr geprägt haben und Spaß gemacht haben.
Die haben uns auch geprägt in unserer Generation. Darüber haben wir in dem Kulturmagazin Aspekte gern berichtet, sehr gern. In deiner Biografie hast du ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Du hast mehrere Phasen in der Kulturpolitik erlebt und du hast deine Positionen auch sehr schön formuliert. Ich wiederhole das mal, was du geschrieben hast. Du warst die radikale Kämpferin, dann die engagierte Arbeiterin und schließlich die strahlende Managerin der Erlebnisgesellschaft. Bitte erzähl uns davon.
Ja, ich kam dann im Zuge meiner beruflichen Entwicklung 1977 nach Recklinghausen. Und da war ich tatsächlich eine Kulturarbeiterin. Da habe ich wirklich richtig an der Basis gearbeitet. Ich war nämlich für Stadtteilkultur zuständig dann und bin in die Bergarbeiterviertel gegangen. Und da ich ja nun aus diesem Milieu überhaupt nicht kam, musste ich und habe das auch wahnsinnig gerne gemacht, habe es als eine Form von ethnografischer Arbeit im eigenen Land auch verstanden, mit den Bergleuten Kontakt aufgenommen. Und das hört sich alles heute so einfach an. Ich erinnere mich, dass ich, als ich den ersten Kontakt zum Betriebsrat der dortigen Zeche machen wollte, morgens um 6 bestellt wurde. Das war also ganz deutlich, dass man mir als Abgesandte der Stadt klar machen wollte, wir haben das gar nicht nötig mit euch.
Die wollten es dir zeigen.
Die wollten es mir zeigen.
So eine Kulturtante.
Genau. Und als ich später akzeptiert war, und ich sage auch gleich, was das heißt, dann durfte ich eben auch morgens um 9 oder um 10 kommen. Akzeptiert heißt, die haben sich gefragt, was wollen die eigentlich von uns? Was sollen wir eigentlich? Also sie haben sich schon als so eine eigenständige Kultur verstanden, die Bergleute. Und ich bin auch erst gescheitert. Ich habe ein Kulturfest veranstaltet, da kam keiner hin, weil die sich natürlich gefragt haben, was sollen wir mit denen feiern? Aber als ich den Spieß umgedreht habe und gesagt habe, lass uns doch ein Projekt der mündlichen Geschichtsschreibung machen, Oral History, das war ja damals auch etwas, was sehr viel verbreitet war. Da haben dann die Bergleute und vor allem auch ihre Frauen erzählt, was sie erlebt haben in den 20er, 30er und so fort Jahren. Und daraus haben wir ein Buch gemacht, wir haben Ausstellungen gemacht, wir haben damit dem Material, was wir hatten, Theaterleute beauftragt. Recklinghausen war ja die Ruhrfestspielstadt. Wir haben mit Schauspielern zusammen, aber auch mit Laien Bühnenprojekte entwickelt. Und mit denen sind wir sehr bekannt geworden, bundesweit. Also es gab sogar ein Projekt, das wurde dann, da ging es um Musik, unsere Geschichte, unsere Lieder, wurde in Hannover, München, Bremen und eben Recklinghausen gleichzeitig auf die Bühne gestellt. Ja, das war wirklich eine intensive Kultur, aber eine sehr intensive Kulturarbeit, in der ich enorm viel gelernt habe, auch über dieses Land, über Menschen, über die Geschichte dieses Landes, über subjektive Narrative, wie man das ausdrücken würde, die in anderen kulturellen Milieus gebildet worden sind. Also das war sicherlich eine der reichsten Zeiten meines Lebens.
Ja, das ist deine zweite Phase gewesen.
Ja.
Das war wirklich eine Zeit der Fülle, in der du sehr viele Projekte verwirklichen konntest. War das eine Erfolgsstory, kann man das so mal salopp sagen?
Das war unbedingt eine Erfolgsstory. Einmal hat das Hochlermarker Lesebuch, Kohle war nicht alles, eine Auflage gehabt von 20.000, was extrem viel ist für eine lokale Geschichtsschreibung und wurde zum Modellprojekt nicht nur fürs Ruhrgebiet. Mir persönlich hat es einen Lehrauftrag an der Universität Bochum eingebracht. Zusammen mit dem Historiker, mit dem ich damals arbeitete, Michael Zimmermann, waren wir bei Professor Jörn Rüsen. Die Historiker wissen, dass das ein großer Name ist, von ihm gefragt worden, ob wir über dieses Projekt berichten wollen, mit den Studierenden arbeiten. War ganz toll. Ja, also wir sind mit dem Theaterstück auf Kirchentage eingeladen worden, sind damit in der Bundesrepublik. Wir waren im Fernsehen. Also das war schon eine sehr, auch unter diesem Aspekt, erfolgreiche Zeit.
Ja, aber nichts bleibt, wie es ist. Und auf einmal war kein Geld mehr da.
Ja.
Darüber wollen wir jetzt gar nicht lange sprechen. Das ist ja auch zu traurig. Ich habe mich nur gefragt, wäre bei entsprechender finanzieller Ausstattung eine solche Erfolgsstory heute noch möglich? Oder war das der damalige Zeitgeist?
Also ich glaube, es hat sich sehr viel verändert. Ich habe damals vom Kulturamt Recklinghausen Geld bekommen. Heute würde man sagen Input-Orientierung. Also ich hatte einen Input und es wurde nicht am Anfang des Projekts gefragt, was ist der Output? Wir konnten entwickeln und wir haben einen tollen Output entwickelt, aber es hätte ja auch anders kommen können. Der Prozess war kulturpolitisch gefragt und nicht nur das Produkt. Es gab noch keine Verwaltungsreform, das heißt, ich konnte in der Verwaltung zu den Kollegen in der Stadtdruckerei oder wo auch immer gehen und sagen, könnt ihr mir mal dies und jenes drucken oder veranlassen. Also es war ein ganz anderer Umgang innerhalb der Stadtverwaltung. Ich war als leitende Mitarbeiterin im Kulturdezernat frei. Mein Dezernent hat von mir Konzepte verlangt. So rum, nicht der hat mir, sondern umgekehrt gesagt, wo es lang geht.
Sag bitte noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die Verwaltung. Mhm. Also heute ist das nicht mehr möglich, wenn jemand in der Stadt eine gute Idee hat und geht zu seinen Kollegen im anderen Bereich, dann sagt er, nee, also so können Sie mir nicht kommen, das muss über den großen Dienstweg oder so.
Das läuft heute alles über die sogenannte innere Verrechnung. Das heißt, wenn für jede Leistung eines anderen Amtes bekommt das anfordernde Amt eine Rechnung zugeschickt und da kann man sich ja vorstellen, dass das damit zum Verwaltungsakt wird und nicht mal eben zwischen Tür und Angel und kurz vor Dienstschluss auch nochmal was gemacht werden
kann. Ja, das ist wirklich die Krux. Ja, war eine Reform, die niemanden gut getan hat, also zumindest den Schaffenden.
Ja, das ist völlig richtig. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und dann muss man dazu sagen, dass dann das Land Nordrhein-Westfalen, was ja bis heute eigentlich kulturpolitisch wirklich an vorderster Front steht und immer noch die beste Arbeit macht, die haben dann schon Anfang der 80er Jahre einen sogenannten Feuerwehrfonds eingerichtet, wo man so besondere Projekte einreichen konnte. Wir haben unsere Projekte da auch eingereicht und man bekam Geld. Also das waren insofern wirklich tolle Zeiten.
Gut, jetzt wissen wir, wie es in Recklinghausen gewesen ist. Das heißt, wir haben eine Ahnung davon bekommen. Ja, und dann bist du nach Wiesbaden gekommen, von Recklinghausen nach Wiesbaden, vom Ruhrpott in die Weltkurstadt. Warum, wirst du uns gleich erzählen, aber zuvor Pause mit Musik. Margarete, was hören wir jetzt?
Ja, ich habe eine Musik von Sting mitgebracht, ein ganz melancholisches Lied, When the Last Ship Sails. Ich habe da zufällig vor einiger Zeit im Fernsehen mal seine Show in Amerika gesehen. Es ist eine Hommage an die Stadt, aus der er kommt, Newcastle, ist eine Werftarbeiterstadt. Da werden heute keine Schiffe mehr produziert. Irgendwann eben ist das letzte Schiff vom Stapel gegangen, von der Queen getauft worden. Und diese ganze Melancholie, wenn so ein Wirtschaftszweig stirbt, die, finde ich, kommt in diesem Lied sehr schön zum Ausdruck. Und genauso ist es mir ergangen, als wir eben im Ruhrgebiet die Geschichte der Menschen dort aufgeschrieben haben. Das war auch so, wir haben das Testament der Bergarbeiter verfasst. Und heute können wir es immerhin nachlesen, auch wenn wir es nicht mehr konkret erleben können im Ruhrgebiet.
Und wer Sting unbedingt live sehen möchte, der kann das. Und zwar im Juli kommt er nach Wiesbaden. Das ist doch mal eine schöne Meldung, die ich hier verbreiten kann. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Gast ist Margarete Goldmann, die uns jetzt verrät, warum sie es Mitte der 80er Jahre gereizt hat, aus dem Ruhrpott in unsere Weltkurstadt zu kommen und sich hier um Kultur zu kümmern.
Ja, also in Recklinghausen wurden die Mittel gekürzt und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich habe so einen großen Erfahrungsschatz schon aufgehäuft, dass mal was anderes drankommen muss. Und ich habe eine Bekannte gehabt, die hier in der Stadtverwaltung arbeitete, eine Freundin, die auch früher aus im Ruhrgebiet war, und die hat gesagt, hör mal, hier ist eine Stelle frei, bei den Grünen bewirb dich doch. Ich war ja parteilos und die Grünen hatten damals noch nicht viel eigenes Personal. Und da habe ich mich einfach beworben. Ja, und dann ging das ja alles sehr schnell. Und ich kannte Wiesbaden bis dahin nicht. Ich war auch nie vorher in Wiesbaden gewesen.
Das heißt, du hattest auch gar keine Vorurteile?
Nee, überhaupt nicht.
Du wusstest gar nichts davon, dass Wiesbaden so als Pensionpolis galt und Rentnerstadt und bla bla bla.
Nee, Wusste ich alles nicht. Das habe ich dann später erfahren. Klar, dann habe ich mich natürlich intensiver mit Wiesbaden beschäftigt. Aber es ist natürlich ausgesprochen reizvoll. Wann kann schon mal jemand in dieser Republik, heute geht das gar nicht mehr, der so jung ist, nur kein Parteibuch hat, ganz wichtiger Punkt, aber mit einer Erfahrung, mit einer Idee kommt, Kulturdezernent werden oder Kulturdezernentin. Das war eine enorme Chance. Ein schöner Zufall in dem Sinne, dass einem manchmal gute Dinge zufallen.
Welche Aufgaben haben dich denn hier erwartet und welche Projekte schwebten dir vor?
Ja, also es gab in Wiesbaden einen enormen Nachholbedarf. Es gab ja auch Anfang der 80er Jahre solche Projekte wie die alternativen Maifestspiele oder Lalü 1982, den alternativen Fastnachtsumzug. Es gab sogar eine alternative Liste zur Kommunalwahl 1982 oder 81. In diesen Projekten hat die Kulturszene deutlich gemacht, dass sie da ist und dass sie Unterstützung wollen und dass die Stadt sie anerkennen muss. Und davon denen gab es ja eine ganze Menge. Also Ende der 70er Jahre wurden ja zum Beispiel gegründet das Hinterhaus, die Artist-Kooperative New Jazz, der VBK, der Verein für ein Museum der Neuzeit, die Filminitiative Open Air, die GFPK, Akzente, Courage und so weiter. Ich könnte die Liste fortsetzen. Und die alle wurden ja von der Stadt überhaupt nicht unterstützt. Das Hinterhaus bekam, glaube ich, 2700 D-Mark, das war der Jahressatz. Der Kulturhaushalt betrug gemessen am Gesamthaushalt 1,6%. Das muss man sich mal antun.
Noch weniger als heute.
Ja, genau. Heute sind wir bei 3,4, ist auch nicht üppig.
Aber das ist interessant. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich finde das gerade so hochinteressant, weil das hat damals die Initiativen nicht abgeschreckt und die Kreativen, also da was auf die Beine zu stellen. Ja, die haben damals nicht viel von der Stadt erwartet, weil sie auch wussten, das hat eh keins. Weg.
Tja, die haben schon was von der Stadt erwartet, aber sie haben es nicht bekommen, sagen wir es mal so, ja. Nein, das hat die nicht abgeschreckt, überhaupt nicht. Die wollten sich in dieser Stadt engagieren, das waren Leute wie Wolli Herber, Clemens Altschiller, im Hinterhaus, um nur die beiden zu nennen, oder in der GfPK, das waren die Frauen vom Frauenmuseum, Beatrixe Klein, Kim Engels, die haben sich durch niemand beirren lassen. Also ich meine, wer Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende kennt, der weiß einfach, dass sie von einem starken Impetus getragen sind und ihre Dinge machen. Aber sie konnten die natürlich ganz anders machen, dann mit Geld. Weil das war ja das Erste, was wir dann im Grunde genommen etabliert haben, institutionelle Zuschüsse in der Größenordnung, sodass sie wirklich handeln konnten.
Du schreibst so schöne, zitierfähige Sätze. Du hast nämlich einmal gesagt, du habest gelernt, Kulturpolitik ist in erster Linie eine Beschaffung von Geldern. Das klingt ja auch irgendwie ganz furchtbar.
Das ist aber so. Das ist aber so. Und dann muss man sich überlegen, wie man das macht. Also einen Kulturentwicklungsplan wollte ich damals schon machen. Die SPD hatte das sogar auch in ihrem Wahlprogramm. Aber aus Gründen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, kam es dann nicht dazu, wurde nicht zwischen SPD und Grünen verhandelt, sodass wir dann Gutachten entwickelt haben zum Thema Stadtmuseum, zum Thema kommunale Filmarbeit, zum Thema städtische Musikförderung. Das, was später dann die Wiesbadener Musik- und Kunstschule wurde. Und das war natürlich die Versuche, deutlich zu machen, wir brauchen da mehr Geld, um überhaupt anschlussfähig, zukunftsfähig zu werden erstmal in dieser Stadt. Wiesbaden war ja abgehängt kulturpolitisch.
Wie konntest du denn deine Pläne umsetzen?
Ja Gott, umsetzen durch wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe mich häufig verglichen mit jemand, der so im Zirkus Teller jongliert und dann ganz viele Teller auf so Stäben in der Luft hat und immer von einem Teller zum nächsten rennt, um die in Bewegung zu halten. So ähnlich war das auch. Wir haben wirklich sehr hart gearbeitet, auch mit den Kollegen im Kulturamt. Wir haben Gespräche mit der Politik geführt, selbstverständlich, um da weiterzukommen. Deswegen habe ich mich ja auch bezeichnet als Kulturmanagerin im Kaufhaus der Kulturgesellschaft. Das ist ja auch wiederum ein Zitat aus einem Buch von Gerhard Schulz, Die Erlebnisgesellschaft. Das machte da Furore in den 80er Jahren. Es ging um die Entwicklung von Vielfalt und wir wollten nicht nur Events und Blockbuster von außen einkaufen, sondern eine Stadt ist eben nur so lebendig wie die Leute, die in ihr leben. Wir wollten, dass die hier aktiv sind, dass die ihre Chance bekommen, dass die mit ihren Ideen zünden können. Und die Stadt ist einfach die Bühne für Kunst und Kultur, egal welche Stadt. Kulturarbeit ist kommunale Aufgabe. Das gilt bis heute, egal ob wir nun heute in virtuellem Zeitalter leben. Das analoge Kunsterlebnis, ganz konkret mit Menschen, die Kommunikation mit Kunst und Kultur zwischen Menschen, das macht den Reiz einer Stadt aus.
Du konntest viele eigene Projekte umsetzen, also den Wiesbadener Sommer etwa, die Wiesbadener Literaturtage, die gibt es immer noch, den Wiesbadener Kunstsommer hat es gegeben, ist jetzt gecancelt, ja, aus finanziellen Gründen. Und dann gab es Teilpläne, wie du es nanntest, Stadtmuseum, kommunale Film- und Medienarbeit, Stadtteilkultur, Musik- und Kunstschule, Stadtbibliothek, freie Theaterarbeit. Das müssen wir an dieser Stelle mal würdigen. Du hast oft zwischen den Stühlen gesessen auch, ja? Nochmal so einen schönen Spruch von dir, du warst im Kreuzfeuer der Unzufriedenen und zwar auf allen Seiten.
Ja, das hat es auch gegeben, natürlich, weil ich es natürlich auch nicht geschafft habe, die Kulturträger so auszustatten, dass sie alle rundherum zufrieden sind. Die Kulturpolitik war mit mir auch nicht zufrieden. Der Wiesbadener Sommer hat also eine Welle der Empörung im Kulturausschuss ausgelöst, insbesondere in Kreisen der CDU.
Also soll ich dir mal was sagen? Noch bis heute. Mir hat gerade ein CDU-Politiker, hat sich daran erinnert, an diese Zeiten mit den Mehlhäufchen und sagte, naja, wofür die ihr Geld ausgeben, dann ist es eben so. Er war nicht richtig begeistert.
Ja, also diese Mehlhäufchen-Geschichte, die müsste man ja jetzt mal ausführlicher erzählen. Da gab es ja noch den Parkplatz hinterm Rathaus und da hatte ein Künstler 6 Parkplätze freiräumen lassen, hatte die mit rot-weißem Band abgesperrt und auf jedem dieser Parkplätze einen kleinen Haufen, was weiß ich, 2-3 Kilo Mehl zu so einem Haufen aufgeschüttet. Und dieses Kunstwerk veränderte sich mit Wetterlagen, mit Regen, mit Wind. Das Mehl wurde auseinandergetrieben Und das ist natürlich erstmal so eine rein formale Angelegenheit, ob ich nun weiße Farbe auf einer Leinwand auseinandertreibe oder nicht, also ein abstraktes Bild mache oder das eben in echt, das ist, kann man auf eine Ebene heben. Aber das wurde natürlich von Seiten der CDU gar nicht auf eine Ebene gehoben, sondern im Kulturausschuss ging es dann darum, dass man mit Mehl und mit Lebensmitteln nicht spielen darf. Klar, das ist sozusagen der Wert der Kriegsgeneration oder der Nachkriegsgeneration. Ich habe ja gar nichts dagegen, aber es wurde sozusagen gegen diese Haltung nicht. Aber das Schöne war ja, dass das enorme kontroverse Diskussionen ausgelöst hat über ganz viele Dinge, wie das dann ja weitergeht, wie die Stadt gesehen wird und welche Rolle Künstler und Künstlerinnen in dieser Stadt spielen und spielen sollen. Und diese Lebendigkeit, die hat sich in der Erinnerung behalten. Deswegen hat dieser Kunstsommer so einen Mythos.
Ja, und so nachhaltig, dass heute noch ein CDU-Politiker was dazu sagen kann, muss, möchte oder
ja,
wie auch immer.
Es hat sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingeschrieben, dieses Projekt.
Wir kommen jetzt mal zu der vierten Phase, die du beschreibst, Kulturpolitik als Teil der Zivilgesellschaft. In welcher Funktion siehst du dich denn heute?
Ja, ich bin ja 1992 aus dem Amt ausgeschieden, nicht wiedergewählt worden, obwohl es eine Initiative gab, eine breite Initiative, die das gerne gesehen hätte. Ich habe dann war dann viele Jahre Vorsitzende der Volkshochschule in Wiesbaden. Ich war im Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft tätig und habe Vorträge gehalten, auf Tagungen gewesen, bin auf Tagungen gewesen und habe Lehraufträge gehabt. Das ist sozusagen Kulturpolitik nicht aus der Perspektive der Amtsträgerin, sondern sozusagen von außen. Deswegen habe ich das so genannt, Kulturpolitik in der Zivilgesellschaft und eben seit 2003 als Moderatorin des Arbeitskreises Stadtkultur, dem ganz am Anfang der Sendung beschriebenen Zusammenschluss Wiesbadener Kulturträger.
Erklärst du mal kurz deine Rolle?
Moderation heißt, ich bin erstmal für die Äußerlichkeiten zuständig, für die Einladung zu unseren Treffen. Wir treffen uns seit dem Fiasko mit dem Stadtmuseum Ende 2014 monatlich wieder. Ich bereite die Sitzung vor, das heißt, ich nehme Aufträge für die Vorbereitung von Diskussionen entgegen. Ich formuliere zum Teil Stellungnahmen des Arbeitskreises vor, aber alles das ist bei uns extrem demokratisch. Es wird dann rumgeschickt. Alle haben die Möglichkeit, die Texte zu verändern, die Positionen nochmal zu diskutieren. Und erst dann, wenn alle einverstanden sind, gehen die Dinge auch raus. Das ist... Also wirklich Moderation, nicht Leitung. Wir sind kein Verein, wir haben diese ganze Struktur nicht. Und ich verstehe mich überhaupt nicht als Leiterin, sondern wirklich als Moderatorin.
Als Motor vielleicht auch?
Will ich gar nicht sagen. Da gibt es also viele, die diese Arbeit wirklich sehr wichtig finden und sehr ernst nehmen. Und ich gehöre natürlich dazu, aber ich bin nicht der einzige Motor, auf keinen Fall.
Und wieder eine kleine Pause mit Musik. Margarete, was hören wir jetzt?
Ja, ich habe jetzt eine Musik mitgebracht vom Wiesbadener Improvisationsensemble. Das gibt es auch seit 30 Jahren. Abgekürzt WIE, da schreibt sich in drei großen Buchstaben, W-I-E mit einem Fragezeichen und einem Ausrufungszeichen. Gegründet von Dirk Marwedel, Ulrich Philipp und Wolfgang Schliemann. Die gehören alle zur Kooperative New Jazz, sind Improvisationsmusiker und machen in Wiesbaden seit 30 Jahren fast den Human Noise Congress. Also es geht um menschliche Geräusche. Im Prinzip auch bei dieser Musik. Das ist das, wo ich denke, was viele Leute ganz schrecklich finden. Aber was ich finde, was man sich eigentlich anhören müsste, um eben den menschlichen Umgang mit Ambivalenzen, mit Spannung und auch mit Fremden, das sind wirklich fremde Klänge, zu lernen als Voraussetzung dafür, dass man die auch gesellschaftlich gut aushalten kann. Es ist also sozusagen ein kulturelles Übungsfeld für politische Ambivalenzen.
Also wir halten jetzt mal fremde Klänge aus.
Ja. Ja.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und hier geht es jetzt um die Aufgaben der kommunalen Kulturpolitik hier und heute in dieser Stadt. Margarete, was sind die Aufgaben?
Ja, die Aufgaben haben sich nicht so wahnsinnig verändert gegenüber 1986, als ich hier angefangen habe. Wir haben immer noch viel zu wenig Geld im System. Das ist aber auch keine Wiesbadener Spezialität. Das ist in allen größeren deutschen Städten so, dass insbesondere die freie Szene große Probleme hat, dass die Bedingungen, unter denen man da arbeitet, sprich mit anderen Worten das Einkommen, wirklich an der Minimalgrenze liegen, dass für Neuinitiativen vielfach kein Geld da ist, dass keine Freiräume, keine Handlungsfreiräume da sind. Also es geht einmal um das Was, und das mache ich jetzt mal ganz kurz und knapp mit dem Punkt Geld. Geht auch häufig um Räume, natürlich. Aber es geht vor allen Dingen zunehmend, und das kann man auch bundesweit beobachten, um das Wie, nämlich wie macht man Politik? Macht man die nur aus dem Rathaus heraus oder wie weit macht man sie im Dialog mit denjenigen, die sich in den Fragen natürlich extrem gut auskennen, sprich den Kulturschaffenden selber? Und da, denke ich, haben wir in Wiesbaden noch einiges zu tun. Wir haben aber festgestellt, dass durch die Arbeit des Arbeitskreises Stadtkultur die politischen Parteien da schon ein etwas offenes Ohr entwickelt haben. Das konnte man auch an den Wahlprogrammen nachlesen oder wenn man im Kurier, die Frau Lampert hat ja immer auch gut berichtet und gute Fragen gestellt an die Politiker, Politikerinnen, da konnte man das schon lesen, dass da auch was angekommen ist. Unsere Forderung nach einem Kulturentwicklungsplan ist so eine. Und ein Kulturentwicklungsplan kann nicht das Kulturamt machen, sondern das muss im direkten Dialog mit den Kulturschaffenden geschehen, und zwar auf Augenhöhe, sodass mindestens die Hälfte derjenigen, die da irgendwas zusammentragen, Kulturschaffende sind.
Also wir wollen das nochmal wiederholen und unterstreichen. Das Wichtigste, oder mit das Wichtigste, ist ein Kulturentwicklungsplan. So geht's schon mal los.
Ja, uns ist das extrem wichtig, weil wir sehen, dass im Kulturausschuss vielfach Einzelbeschlüsse gefasst werden, ohne dass man irgendwie eine Idee davon hat, in welchem Kontext die überhaupt stehen. Das schlimmste Beispiel ist natürlich das mit dem Stadtmuseum da Ende 2014 gewesen, dieses Projekt an der Wilhelmstraße, da wurde das ja überdeutlich, als Herr Lorenz dann noch gesagt hat, die Kulturschaffenden müssen schon wissen, was ihnen ein Stadtmuseum wert ist. Also mit anderen Worten, die anderen Kulturträger hätten das Stadtmuseum mitfinanzieren sollen. Das kann natürlich jemand nur sagen, der aber überhaupt null Ahnung davon hat, was in der Kulturlandschaft der Landeshauptstadt überhaupt los ist.
Ja, das ist meine nächste Frage, dass es immer noch Politiker gibt oder geben soll, die Bedeutung der Kultur für eine Stadt noch nicht wirklich erkannt haben. Für die ist Kultur immer noch Dekoration, schmückendes Beiwerk oder auch Sahnehäubchen. Preisfrage: Wie überzeugt man Politiker? Du bist selbst mal Politikerin gewesen. Du weißt es vielleicht.
Ich kann nur sagen, was ich machen würde. Was ich glaube, was wir in Wiesbaden brauchen, ist einen gemeinsamen Kulturbegriff, und wir brauchen eine konzeptbasierte Kulturpolitik. Das heißt, wir brauchen Konzepte. Bei vielen Fragen der Stadtentwicklung spielt Kultur überhaupt gar keine Rolle. Das finde ich ganz schlecht.
Von wem sollen die Konzepte kommen?
Ich glaube, das sind Konzepte, die schon im Rathaus von Kulturdezernat, Kulturamt entwickelt werden müssen. Das müssen die auch nicht alleine machen, das können die auch immer im Dialog mit Kulturschaffenden machen. Aber die Initiative muss natürlich daher kommen, weil wer hat denn von den freien Kulturträgern die freie Zeit, unentgeltlich jetzt hier Konzepte zu schreiben? Das muss man sowieso machen, um die eigenen Geldquellen am Fließen zu halten. Aber das sind grundsätzliche Entscheidungen. Eine Kulturpolitik, die keine Konzepte hat, ist keine Kulturpolitik. Das würde ich sagen, ist eines der wesentlichen Punkte. Das haben wir seinerzeit, denke ich, gemacht. Es gab damals 1986 den Beschluss, ein Mahnmal in Wiesbaden zu errichten für die Opfer des Nationalsozialismus. Und weil mir klar war, dass man darüber mit der Politik reden muss, dass man nicht voraussetzen kann, dass jeder versteht, warum das nötig ist oder was das kulturell künstlerisch sein soll, gab es damals eine Arbeitsgruppe mit Politikern, mit Kultur, Museumsleuten aus anderen Städten, mit Kulturleuten von Wiesbaden und wir haben mehrfach getagt und dieses Projekt intensiv bearbeitet.
Ja, und nach so 27 Jahren oder so hat es ja dann auch geklappt.
Nee, das hat ja nicht geklappt.
Nach 27 Jahren?
Nein, das war das künstlerische Projekt von Jenny Holzer.
Das hat nicht geklappt, dafür genau. Hat dann ein anderes geklappt. Ja, jedenfalls haben wir so nach 27 Jahren ein Mahnmal.
Ja, ein sehr schönes Mahnmal. Und diese beiden Projekte waren auch nie in Konkurrenz. Das war ja das namentliche Erinnern. Das hat dann im Endeffekt geklappt.
Ja. Aber du kannst uns vielleicht bei der Gelegenheit auch mal sagen, warum dauert in Wiesbaden alles so irre lang?
Die Frage kann ich auch nicht beantworten. Das ist einfach eine Feststellung. Man ist immer froh, wenn da mal was tatsächlich durchgesetzt und beendet wird. Das stimmt. Aber manche Dinge gehen auch schneller.
Ich habe in dieser Sendung schon oft Politiker zu Gast gehabt und ich habe sie gefragt, warum dauert in Wiesbaden alles so irre lang? Keiner kann mir darauf eine Antwort geben.
Ja, ich denke, der Druck ist einfach nicht da. Eine Stadt, die wahnsinnige Imageprobleme hat wie Frankfurt, die muss natürlich schneller, hat immer schneller gehandelt, um dieses Imageproblem zu bearbeiten. Ist ihr ja auch gelungen. Das ist das wieder vom Anfang, das Zitat von Herrn Ödekoven, wir haben so tolle Fassaden, hier glaubt ja jeder, das hätten wir alles nicht nötig.
Hier in Wiesbaden haben wir zwar auch ein Imageproblem, also beziehungsweise wir reden dauernd darüber, über das Image von Wiesbaden, aber unser Imageproblem ist luxuriös. Könnte man das so sagen?
Ja. Na, wir haben schon ein echtes Identitätsproblem und nicht zuletzt deswegen fordern ja auch viele Bürgerinnen und Bürger endlich ein Stadtmuseum, weil eine Stadt, wo man die eigene Geschichte nicht nachlesen kann oder nicht nachsehen kann, das ist schon sehr ungewöhnlich. Und wir würden mit vielen Identitätsfragen oder würden auch vielleicht unsere Fantasie irgendwie befeuern, wenn wir mal wüssten, wo wir herkommen. Wir kennen das ja aus Privatbereich. Wenn ein Mensch nicht weiß, wo er herkommt, dann hat er auch keine Zukunft. So einfach, glaube ich, ist das genau genommen auch mit der Stadt.
Es gibt inzwischen aber viele Leute, das hat sich gezeigt, die ein Stadtmuseum haben wollen. Das hat sich gerade auch in der jüngsten Zeit ganz klar bewiesen. Und vielleicht wird es ja doch mal was. Also wir wollen ja die Hoffnung nicht aufgeben. Um die Lage der Kultur zu verbessern, müssen aber auch die Kulturschaffenden ran. Was darf man denn von ihnen erwarten? Sollten sie mehr Ideen liefern? Mehr Engagement zeigen?
Ja, ich wüsste also nicht, wo da noch mehr Ideen und Engagement entwickelt werden sollten, wenn man nicht die Ressourcen dafür zur Verfügung stellt. Ich glaube, da gibt es auch ein falsches Bild darüber, wie Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten. Kunst ist ja kein Hobby. Künstler stehen sowieso immer im Dialog und die Maßstäbe für Kunst werden international gebildet. Künstler zu sein ist keine Spaßveranstaltung, sondern ist eine große Herausforderung an das eigene Ich, diesem eigenen Ich Ausdruck zu verleihen, das auszudrücken, was dann auch beim Publikum vielleicht einen gewissen Resonanzboden findet oder auch auszuhalten, dass es das nicht tut. Das wäre schon mal ein eigenes Thema, was das bedeutet, als Künstlerin und Künstler zu arbeiten. Und wenn man diese Künstlerinnen und Künstler in der Stadt im Prinzip insofern ignoriert, dass man ihnen weder einen Anlass bietet, zu sagen, hier, macht doch mal eure Vorschläge, dass man sie ja eigentlich, das ist das mit der konzeptbasierten Kulturpolitik, eigentlich sie auch nicht nach Konzepten fragt, ihnen dafür keine Möglichkeiten gibt, sich zu artikulieren, ja, da muss man sich nicht wundern. Dann darf man aber nicht daraus den Schluss ziehen, dass sie keine Idee hätten oder dass sie sich nicht engagieren würden. Ganz im Gegenteil, viele engagieren sich ja eben in den vielen bei den Kulturträgern und meistens ehrenamtlich oder gerade mal für den Mindestlohn und ich würde mal sagen, in einzelnen Fällen auch darunter.
Da hat Wiesbaden ja auch eine schöne Tradition.
Inwiefern?
Also das ehrenamtliche Engagement im Kulturbereich.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber da muss man eben auch unterscheiden zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die in Freundeskreisen, Förderkreisen oder eben als freiwilligen Arbeit irgendwo tätig sind, aber im Prinzip ihren Lebensunterhalt woanders generieren und denjenigen, die von dieser Arbeit leben. Und das ist die Forderung, dass diejenigen, die von der Arbeit leben, von der künstlerischen Arbeit leben, dass die fair bezahlt werden. Und wir sehen heute, dass es sich in den letzten 5 Jahren relativ wenig neue Kulturinitiativen gegründet haben. Und ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Jungen einfach sehen, dass die Älteren, also die, wie ich jetzt um die 60 oder über 60 sind, dass die alle in die Altersarmut reinrennen. Das muss man sich mal klar machen.
Und was machen die heute, die Kreativen?
Die Kreativen, glaube ich, die machen weniger Initiativen, die gehen in die Kreativwirtschaft. Die wissen ganz genau, dass sie ihr Brot irgendwo verdienen müssen und dass sie das mit der Stadt, dass das mit der Stadt schwierig ist. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass es Nachwuchsprobleme gibt für die Kulturträger. Das Pariser Hoftheater ist unter anderem daran gescheitert, dass sie keine Nachfolger gefunden haben, die zu diesen Bedingungen bereit waren, das Theater fortzuführen.
Nochmal zum Arbeitskreis Stadtkultur. Also 34 Mitglieder hat dieser Arbeitskreis. Mhm. Die Frage ist, muss er als eine Art Pressure Group fungieren?
Wir haben auf alle Fälle eine Lobbyfunktion und wir wünschen uns, dass wir in dem Kulturausschuss künftig als sachkundige Bürgerin, sachkundiger Bürger mehr Möglichkeit haben, unseren Sach- und Fachverstand einbringen zu können, mehr Politikberatung machen zu können, auch im Vorfeld, damit es hier einfach ja, bessere Entscheidungen gibt, sage ich mal ganz platt.
Zum Schluss kommen wir zu den Goldmans Essentials. Du hast einmal drei wesentliche Punkte formuliert, die den allgemeinen Rahmen städtischer Kulturpolitik bilden könnten. Welche sind das? Erinnerst du dich daran?
Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber ich würde jetzt mal aus heller Menge sagen, Investition in Menschen, das ist für mich das, was Kultur braucht, ist und was eine Stadt lebendig macht. Das ist für mich eigentlich das Essential, denn Kultur ja, ist das Spielfeld dafür, dass Menschen Menschen sein können.
Eigentlich ganz einfach und gut zu begreifen. Sie seien alle Kulturpolitikern ins Notizbuch geschrieben, diese Essentials. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Herzlichen Dank fürs Kommen, Margarete Goldmann. Und wir gucken mal gespannt, was sich in der nächsten Zeit im Kulturbereich tut. Am Mikrofon war Jutta Schostak und ich verabschiede mich mit einem Stück, das Margarete Goldmann ausgewählt hat, von Gianluigi Trovesi und Gianni Coscia. Und du sagst uns bitte nochmal, warum.
Ja, ich habe dieses Stück, ich habe mir dann später die CD gekauft, mal im Auto gehört und war ganz begeistert, weil ich selber ein Freund des Akkordeons bin. Ich habe mal als Kind kurz Akkordeon gelernt. Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren wieder an unserer Wiesbadener Musik- und Kunstschule Akkordeonunterricht. Mit großer Freude, aber auch mit großen Schwierigkeiten. Wenn man älter ist, ist das nicht mehr so einfach. Aber vielleicht auch dazu eine kulturpolitische Anmerkung. Die Stelle, die ja in Wiesbaden sehr bekannte Annegret Kratz lange inne hatte, sie ist jetzt im Ruhestand, konnte nicht wieder besetzt werden, weil die Mittel dafür fehlen. Und das bei so einem wichtigen Volksinstrument, übrigens dem Lieblingsinstrument von Frau Scholz, das ist schon eigentlich kulturpolitisch sehr schlimm. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der Grund, das Musikstück ausgewählt zu haben. Ich fand einfach diese CD ganz toll. Und ich werde nie so gut spielen können, aber man orientiert sich ja schon ein bisschen daran.
Also, vielen Dank, Margarete, dass du heute da warst.
Ja, war gerne schön. Und danke dir für das Gespräch.